Am Donnerstag zählt's für Rot-Weiß-Rot im Europacup. Wir wollen euch auf die Duelle von Sturm, Rapid und Salzburg einstimmen und nehmen die jeweiligen Gegner genauer unter die Lupe. Neben mir der Johnny und vor uns die Begegnung Nottingham Forest zu Gast bei Sturm Graz. Die ersten Hardfacts bitte, Johnny.
Große Vergangenheit hat dieser Verein Nottingham. Eine sehr lange Durststrecke, 30 Jahre saure Gurkenzeit. Jetzt geht's wieder europäisch, aber trotzdem ist der Club ein absolutes Chaospaket. Mhm. Und das aufgrund des Präsidenten Evangelos Marinakis, der den Club aber, und das muss man dazu sagen, eben wieder dahin aufgeführt hat mit seinen finanziellen Mitteln, der es ermöglicht hat, dass Nottingham nach so langer Zeit in der Versenkung wieder aufgestiegen ist in die Premier League, sogar nach Europa. Aber die Erwartungshaltung ist immer Hund. Und eigentlich wollten sie den nächsten Schritt machen. Jetzt stecken sie komplett in den Abstiegsrängen fest, haben erst in der Liga eine Partie gewonnen.
Und in der ersten Runde.
Genau, das war Ende August, also Mitte August. Mhm. Und seitdem nur eine andere Partie gewonnen. Und das aber in der Europa League zu Hause gegen Porto. Also Nottingham hat aber riesige Vergangenheit. Zweimal den Meistercup gewonnen, 79 und 80 unter Brian Clough. Es gab auch dann in dieser Zeit ein Duell mit Sturm Graz, UEFA Cup Viertelfinale. Da war Nottingham schon ein bisschen auf dem Weg nach unten. Es war ein Skandalspiel. Wir werden natürlich in unserer Vorberichterstattung, die startet im Übrigen um 18 Uhr auf Kanal Plus. Davor gibt es schon ab 17.15 Uhr eine Match-Warm-Up-Show auf TikTok und Instagram, aber ab 18 Uhr eben dann auf Kanal Plus Action. Da werden wir dann auch auf dieses Spiel damals, auf diese Begegnung 1984 im UEFA Cup eingehen und da werdet ihr erfahren, was denn der große Skandal gewesen ist.
Aber kommen wir zurück zur Gegenwart. Du hast es eh schon angesprochen, sehr viel Chaos im Verein, vor allem in dieser Saison bereits drei Trainer. Also was ist da passiert? Diese Trainer-Rochade, die hat ja auch direkt mit dem Präsidenten zu tun.
Ja, Nuno Espirito Santo hat den Verein raufgeführt, aus der zweiten Liga rauf. Dann sind sie vorige Saison um einen Punkt nicht in die Champions League gekommen. Eigentlich wären sie in der Conference League gestartet, aber weil Crystal Palace runtergestuft wurde, dürfen sie jetzt in der Europa League spielen. Dann gab es ein Zerwürfnis. Dann haben sie
zwischen Nuno Espirito Santo und Marinakis.
Ja. Ein Zerwürfnis, obwohl die eigentlich super funktioniert haben miteinander, aber Marinakis hat eine sehr, sehr kurze Zündschnur, hat dann seinen, Ange Postecoglou hat ja griechische Wurzeln, ist ja auch in Griechenland geboren, hat dann seinen griechischen Kompagnon geholt. Das hat aber von der Spielidee überhaupt nicht dazu gepasst. Die Spielweise, die Postecoglou implementieren wollte, die Spieler waren einfach nicht darauf vorbereitet, hat fast jede Partie neu Startformation gewählt und auch unterschiedliche Systeme. Also der hat kein einziges Spiel gewonnen. In 39 Tagen war es dann auch schon wieder vorbei. Jetzt ist Sean Dyche da. Sean Dyche hat
Legende des englischen Fußballs.
Absolut. Sagen, ja. Spektakuläre Interviews, lustige Pressekonferenzen und er hat eben auch schon unter Beweis gestellt, dass er eben Burnley oder auch Everton in der Liga halten kann. Und das ist jetzt nicht sonderlich attraktiv, was der spielt, aber es ist dann mit einer großen Portion Sicherheit und eben auch erfolgreich in diesem Maße, dass du eben in der Liga bleibst.
Und die ersten drei Spiele waren jetzt ja gar nicht so schlecht. Gleich zum Auftakt hat es einen Sieg gegen den FC Porto in der Europa League gegeben, dann eine Niederlage gegen Bournemouth und am Wochenende die Generalprobe 2:2 gegen Manchester United.
Wo sie auch ein bisschen bedient wurden, muss man dazu sagen, weil da hat es eine Ecke gegeben für United, die eigentlich keine Ecke gewesen wäre. Das war auch in der Vorwoche schon so. Das ist gerade eigentlich das größte Thema bei Nottingham, dass sie sich immer ein bisschen bedient fühlen aktuell.
Sportlich gesehen trotzdem eine sehr miserable Saison bislang von Nottingham. Man ist Tabellenvorletzter, man hat die schlechteste Offensive der Premier League, man hat nur 7 Treffer in dieser Premier League-Saison erzielt. Und wie du es schon angemerkt hast, Ange Postecoglou hat am 9. September übernommen, am 11. September noch angekündigt, dass er mit Nottingham einen Titel mal holen will. Und ein paar Wochen später ist er aber nicht mehr Trainer. Also es ist komplett kurios, was da in dieser Saison bei Nottingham bislang passiert ist. In der Europa League liegen sie momentan auf Platz 17. Zuletzt gewann man eben mit 2:0 gegen den FC Porto. Bin gespannt, wie Sturm gegen Nottingham bestehen kann, bestehen wird. Man muss ja schon sagen, es ist trotzdem, auch wenn es der Tabellenvorletzte der Premier League ist, es ist halt trotzdem ein Duell David gegen Goliath.
Absolut, absoluter Klassenunterschied. Da sind englische Nationalspieler drinnen mit Morgan Gibbs-White und Elliot Anderson. Es sind sehr viele Spieler aktuell verletzt, auch wirklich wichtige Spieler wie beispielsweise Chris Wood, der in den Vorsaisons ja getroffen hat am Fließband, 20 Tore allein in der Vorsaison in der Premier League erzielt. Also der fehlt dann da schon vorne, aber insgesamt rein von der individuellen Klasse ist da nicht nur eine Stufe dazwischen, sondern ich würde sogar sagen 3 bis 4, weil sie immer Premier League Club ist. Ja, die haben 200 Millionen Euro ausgegeben im Sommer.
Und haben eingenommen, glaube ich, 140 oder was. Genau. Also von dem her haben richtig Miese gemacht im Sommer und dann läuft es sportlich auch noch so bescheiden. Läuft wie gesagt nicht so gut, aber auch bei Sturm Graz muss man sagen, Tabellenführung vorerst einmal futsch. Man hat jetzt am Wochenende gegen Rapid mit 1-2 verloren. Im Grunde ja gar nicht schlecht gespielt. Was spricht jetzt da deiner Meinung nach für Sturm gegen Nottingham?
Also, dass diese Partie für Nottingham definitiv nicht die oberste Priorität ist, denn für Nottingham geht es am Wochenende dann in der Liga auch darum, dass sie da jetzt wieder ein bisschen einen Anschluss finden, weil dieses Spiel gegen United am Wochenende, am vergangenen, hat ja gezeigt, dass sie eben ranschnuppern können. Es wäre beinahe ein Sieg gelungen, dann gab es den späten Ausgleich. Also aus meiner Sicht liegt der Fokus von Nottingham definitiv darauf, sich in der Liga wieder zu terrappeln. Es wird auch davon ausgegangen, dass es eine ordentliche Rotation geben wird bei Nottingham. Also das kann für Sturm sprechen. Mhm. Und das ist vielleicht auch nicht so ganz ernst nehmen.
Kennt man von den englischen Vereinen, dass Europa League und Conference League eher unterm Radar läuft. Aber nimmt Sturm die Partie am Donnerstag ernst? Wenn man bedenkt, sie spielen ein paar Tage später gegen Red Bull Salzburg, da ist auch nicht ganz uninteressant diese Partie und wegweisend für die Meisterschaft.
Die ihnen ja die Tabellenführung abgeluchst haben, die Salzburger. Genau, ja. Also ich glaube, dass es für Sturm ein absolutes Highlight-Spiel ist, so wie alle internationalen Spiele. Und selbst wann da rotiert wird, rein einstellungsmäßig oder im Kopf, glaube ich nicht, dass da irgendeiner in der Mannschaft von Jürgen Säumler Problem haben wird, da zum Einsatz zu kommen. Ich glaube, dass jeder einzelne Spieler darauf brennt, auf so eine Partie gegen einen Premier-Ligisten. Da willst du dich natürlich zeigen. Und rein wenn es um das geht, glaube ich, dass das die Möglichkeit ist, da etwas mitzunehmen.
Abschließend, um diese Partie abzuhaken, wie hoch schätzen wir prozentual die Siegchance von Sturm ein?
Ja, Siegchance ist natürlich heftig, weil...
Aber es zählen nur mehr Siege. Für die österreichischen
Vereine
zählen wirklich
nur mehr Siege. In der aktuellen Situation absolut. Ja. Ich würde sagen, bei 30%.
30%?
Sieg, ja.
Okay. Also sehr viel. Ja. Ich hätte nämlich gesagt 15%. Aber ja,
man muss positiv sein. Was bringt es denn jetzt, wenn wir uns jetzt eingraben?
Nein, das finde ich eh gut. Ich meine, dann machen wir doch gleich weiter. Ich glaube, mehr Prozente wird von uns Rapid bekommen. Die empfangen nämlich am Donnerstag um 21 Uhr CS Universitatea Craiova. Rumänischer Traditionsverein nicht unbedingt. Die sind 2013 neu gegründet worden, sind der Nachfolgeverein von FC Universitatea Craiova. Da gibt es aber noch einen anderen Verein, der sich auch als Nachfolgeverein sieht. Ganz witzige Geschichte, aber die spielen auf jeden Fall Superliga, die spielen auf jeden Fall in der Conference League und dementsprechend würden wir jetzt einmal auch den CS Universitatea Craiova diesen Titel als Nachfolgeverein vom FC Universitatea Craiova geben.
Klingt ein bisschen wie aus dem Leben des Brian, die jüdische Volksfront oder die Volksfront von Judäa. Wer ist es jetzt? Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich hoffe, dass sie als Nachfolgeverein dem ganzen Erbe dann auch irgendwie gerecht werden.
Ich meine, ich habe gestern ein bisschen recherchiert und habe mir so ein bisschen vertieft, ein Deep Dive gemacht in den rumänischen Fußball. Ist ja trotzdem ein bisschen schwer, da an genügend Informationen zu kommen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, der andere Nachfolger vorhin spielt nämlich mittlerweile auch in der Superliga und das finde ich jetzt schon dann interessant, wenn in der rumänischen ersten Liga zwei Vereine, die sich eigentlich als Nachfolgeverein eines legendären Vereins des 20. Jahrhunderts sehen, wenn die aufeinandertreffen.
Dann gehe ich davon aus, dass in einem Derby, ist es ein Derby dann?
Es ist ein Duell mit dir selbst.
Ja.
Oder?
Gibt es da Gegner? Gibt es da Gegnerbeschimpfungen dann?
Ja, keine Ahnung. Also du kannst nicht auf die Tradition des anderen Vereins dann irgendwie hinhauen. Aber ja, na, total skurrile Geschichte.
Aber wie schaut die Gegenwart aus?
Die Gegenwart schaut jetzt so aus, dass sie aktuell mit 3 Punkten hinter dem Tabellenführer auf Platz 3 der rumänischen Liga liegen. Auf Platz 1 der FC Botoşani, wenn ich mich nicht täusche, hat auch mal Martin Freisel gespielt.
Genau, der hat die Karriere beendet.
Ja, der hat die Karriere beendet, um einfach mal kurz mal komplett off-topic zu werden. Und in der Conference League liegt man mit 1 Punkt auf Platz 28. Man holte zuletzt gegen den FC Noah ein 1:1, davor ein 0:2 gegen Rakow. Ja, auch zwei Mannschaften, die einerseits Rapid wird Rakow noch bespielen und Noah hat man ja in der Vorsaison bezwungen in der Conference League. Aber trotzdem schwer, den rumänischen Fußball generell einzuordnen. Wenn man so das UEFA-Ranking ansieht, Österreich da momentan auf Platz 16, der rumänische Fußball auf Platz 23. Was verbindest du mit dem rumänischen Fußball?
Gheorghe Hagi, dann den großen Ex-Chelsea-Stürmer
Adrian Mutu.
Genau. Ja. Der aber vor allem abseits des Platzes von sich Reden gemacht hat. Und wenn wir jetzt auf den aktuellen Kader blicken, wenn wir aktuell werden, dann gibt es dort Rapid Vergangenheit mit André Ivan, der dort im Kader ist. Bei Rapid hat der
in der Vorsaison.
In der Vorsaison, Entschuldigung,
in der Vorsaison war er dort. Auch Craiova, Legende eigentlich, weil er, glaube ich, 308 Spiele für den
Verein hat. Aber bei Rapid hat man irgendwie gefallen von den Anlagen her, aber letztlich langzeittechnisch war das ein völliger Flop dort. Ein Man to Watch, einen habe ich für euch und das ist Alexandru Cicaldău. Der ist bei Galatasaray damals gekommen um 6,5 Millionen, wenn ich mich richtig erinnere. Mit großen Vorschusslorbeeren hätte die Offensive tragen sollen. Das ist nicht ganz gelungen, aber das macht er eben bei Universitata Craiova. Ganz ein feiner Kicker, gute Technik, gute Übersicht, hat ein bisschen einen Körper. Also der wird, ich gehe davon aus, dass er spielen wird, definitiv so ein bisschen Man to Watch sein bei Craiova. Aber ansonsten fehlt mir ein bisschen die Fantasie, über den rumänischen Fußball jetzt ausführlicher zu werden. Das Einzige, was ich damit verbinde, ist, dass sie alle richtig gute Zangler sind. Aber halt sehr oft gut zangeln, aber dann fehlt halt manchmal.
Kollektiv mag man vielleicht dann nicht so abliefern. Ja. Sehe ich nicht mehr auch so, aber müssen wir aufpassen, weil und dann passiert genau dann am Donnerstag das, dass Rapid vielleicht abgeschossen wird und alles, was wir jetzt sagen, gegen uns verwendet werden. Aber unterm Strich muss man sagen, Rapid muss die Partie gewinnen. Jetzt nach den ersten zwei Spielen in der Conference League beide verloren. Jetzt zählt es für Rapid. Es sind noch vier Spiele zu gehen. Du hast einerseits Craiova, du hast Rakow, du hast Omonia, Nicosia, du hast Mostar. Da müssen Minimum 10 Punkte jetzt rein.
Ja, damit du dann auch im Frühjahr mit dabei bist. Und das ist ja das Verflixte. Wenn du dir anschaust, in der ersten Partie bekommt Rapid eine auf die Rübe von Lech Posen und Lech Posen verliert dann auf Gibraltar 1:2 gegen die Red Imps. Das ist eine Amateursporttruppe. Also die Conference League überrascht jede Woche. Ich hoffe, dass sie uns in dieser Woche nicht überrascht.
Wie hoch schätzen wir prozentual die Siegchance von Rapid ein?
Ja, da müssen wir einfach jetzt hoch reingehen und 70% sagen.
Ich sag 91. 91, um noch höher zu werden. Wechseln wir wieder zurück von der Conference League in die Europa League, denn dort trifft Red Bull Salzburg am Donnerstag um 18.45 Uhr auf die Go Ahead Eagles. Und bei der Auslosung habe ich mir gedacht, wer zum Teufel sind eigentlich die Go Ahead Eagles? Ich habe die gar nicht so im Schirm gehabt.
Ja, ein niederländischer Traditionsverein aus der Stadt Deventer natürlich, ist ganz klar.
Also wirklich, also, ich meine, weißt du, mit niederländischem Fußball verbindet man viele Vereine.
Die großen Vereine,
PSV Eindhoven, Vitesse Arnheim, Alkmaar, du hast Twente natürlich aus österreichischer Perspektive mit Marc Janko und mit Marco Arnautovic. Aber Go Ahead Eagles habe ich gar nicht gewusst, in welches Land ich das packe.
Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne die Go Ahead Eagles vom Blick auf die Tabelle, aber ich hätte sie nie und nimmer dann tatsächlich auch im Europacup verortet. Das kommt ja daher, dass sie in der Vorsaison sehr überraschend den Cup gewonnen haben. Den KVN Becker, glaube ich, nennt man den?
Ja, irgendwie Holland? So. Bin mir aber so nicht ganz sicher.
Also Korrekturen bitte gerne in die Kommentare schreiben. Und das ist aber jetzt kein Verein, der irgendwie großartig Spuren hinterlassen hat. Nur Österreicher haben dort Spuren hinterlassen. Marcel Ritzmeier und Sinan Bitici. Also Sinan Bitici hat dann für den Kosovo gespielt, aber ist natürlich ein in Österreich ausgebildeter Ex-Man City-Jugendspieler, über den wir auch sprechen werden oder mit ihm haben wir gesprochen in dieser Woche. Da seine Man City-Vergangenheit wird da ein bisschen ein Thema sein. Also für Mittwochabend ab 20 Uhr einschalten auf Kanal Plus Action, da wird Sinan Bitic über Man City sprechen.
Vor dem Spiel Manchester City gegen PVP.
Mit dem hast du jetzt natürlich auch was zu tun.
Ja, natürlich. Aktueller FAC-Trainer und es läuft richtig gut beim FAC. Sind am Wochenende wieder im Einsatz gegen die Young Violets aus Terwien, das Admiral-Top-Spiel dann am Sonntag. Also von dem her bin ich sehr gespannt und bin generell gespannt auf die Trainerkarriere, denn der ist jung, der hat jetzt Erfolg. Wenn das jetzt so weitergeht, ich glaube, der wird eine ganz heiße Transferaktie auch für einen potenziellen Bundesliga-Trainerstuhl, der ist vielleicht irgendwann mal frei
ist. Ist ja auch erst 30, knapp über 30. Genau. Naja, wurscht, aber es geht ja um die Go Ahead Eagles eigentlich. Also ist kein Verein, der irgendwie großartig was auslöst in einem. Haben ein ganz schmuckes kleines Stadion, wo immer ordentlich viel los ist. Adlerhorst, super Name, das taugt man. Go Ahead Eagles, VSV. Adlerhorst. Also, ja, genau.
Ja, ich meine, das ist der Adlerhorst. Für mich gibt es nur einen Adlerhorst und der steht in Villach.
Ja, da eine Man to Watch habe ich auch noch. Also der Kader gibt jetzt tatsächlich wenig her. Auf den ersten Blick, der Einzige, der mir ins Auge gestochen ist, ist Melle Mühlenstein. Das ist der Sohn von Ex-Man United Co-Trainer René Mühlenstein, der unter Sir Alex Ferguson jahrelang Co-Trainer war, ist dort im zentralen Mittelfeld gesetzt. Ansonsten gibt es wenig, außer dass Marc Overmars, also alle Arsenal-Fans aufgepasst, Marc Overmars ist bei den Go Ahead Eagles fußballerisch groß geworden. Ist aber der einzige große Name, sonst sind die ganzen Holländer eigentlich alle bei den richtig großen Vereinen groß geworden.
Das, was das Problem ist, glaube ich, der Go Ahead Eagles, gerade bei Männern oder generell Menschen, die so alt sind wie wir, die haben damals Anfang der Nullerjahre, glaube ich, keine Sendezeit bei Eurogoals gekriegt. Du hast sicherlich damals auch Eurosport Eurogoals geschaut, oder? Und da war immer die Eredivisie auch mit dabei und ich glaube, da sind nie die Go Ahead Eagles gelaufen, weil sonst nicht
mehr nichts gemerkt. Außer sie haben Gegentore gekriegt gegen Ajax und
PSV. Ja, aber da war nur Ajax, PSV, Feyenoord. Ich meine, das waren die guten alten Zeiten, jede Woche einmal Eurogoals reingezogen in die Klappe. DSF damals gelaufen, Laola. Hat das geheißen, oder? Wo die Premier League auch gecovert worden ist, wenn ich mich täusche.
Ja? Jetzt werden wir ganz schön nostalgisch.
Ja,
aber anscheinend löst es der Name Go Ahead Eagles aus.
Ja, aber wieso?
Weil Go Ahead Eagles klingt wie Surf-Rock-Bands aus den 70ern.
Ja, stimmt, die beste Zeit hinter sich. Aber vielleicht liegt die beste Zeit ja auch mittlerweile vor den Go Ahead Eagles, denn wenn man jetzt schaut, was die in der Europa League-Saison bislang abgeliefert haben, ist ein bisschen eine Mannschaft mit Überraschungspotenzial. Die verlieren einerseits gegen Bukarest zum Auftakt und dann folgen Siege gegen Panathinaikos Athen und Aston Villa.
Ja, absurd. Aber kicken können die Niederländer natürlich alle. Ja, ja. Also das dürfen wir nicht wegrationalisieren. Jedoch in der Liga definitiv kein Verein, der im Normalfall Europacup spielt, sind ja auch Siebter geworden, nur in der Vorsaison. Aber eben dieser Pokalsieg hat sie dann raufgespült. Wenn du mich jetzt fragst, was für Salzburg spricht.
Ich meine, auch die Salzburger können kicken. Also auch in den letzten Wochen wieder auf nationaler Ebene wieder besser gelaufen. Ich bin aber trotzdem, ich kann Salzburg in der Saison überhaupt nicht
Wundertüte
einkategorisieren. Ja, Wundertüte. Weil du bekommst einerseits mal wirklich gute Phasen und dann sind da Spiele dabei, wo du denkst, wieso? Wieso?
Ja, aber gerade jetzt die vergangenen Wochen war es ja dann schon ein bisschen immer europäisch absolute Leermeldung nach wie vor bei den Salzburgern. Bis auf die erste Partie gegen Porto, wo sie halt gut gespielt haben, aber am Ende trotzdem ohne Punkte gestanden sind, ist es einfach sehr, sehr dünne Suppe, die da in Salzburg international gekocht wird. Jetzt sind sie in der österreichischen Liga wieder Tabellenführer, was eh absurd genug ist in Wahrheit. Wenn du dir denkst, dass seit wie langer Zeit jetzt ein Abgesang auf Salzburg stattfindet und trotzdem sind sie jetzt wieder Tabellenführer. Ja, genau. So, jetzt sind sie wieder Tabellenführer. Grüße an die Konkurrenz. Aber wenn Salzburg noch irgendwie was reißen will in dieser Europa League-Saison, in dieser Liga-Phase, dann müssen sie da natürlich gewinnen. Aber da gibt es keine Diskussion.
Aber wenn wir jetzt die kommenden Gegner noch dazu nehmen, Bologna, Freiburg, Basel, Aston Villa.
Ja, Aston Villa haben wir ja gesehen. Und der Go Ahead Eagles ist ja eh Schöbeltruppen.
Ja, aber wie wir schon bei Sturm eigentlich angesprochen haben, Salzburg trifft natürlich am Wochenende auch auf Sturm Graz, auf dieses Topspiel. Wie ernst wird wenn das die Salzburger nehmen.
Ich kann es wirklich schwer einschätzen, ob Salzburg da jetzt einen großen Fokus drauf legt, weil man eben so schlecht gestartet ist in diese Europa League rein. Also rein punkttechnisch. Mhm. Einfach ist eine geschlagene Truppe, die Salzburger international. Das ist gefühlt, rein vom Gefühl her, wenn ich mich an die Lyon-Partie zurückerinnere, das war ein Testmatch. Also da hat man ja nichts gespürt da bei den Salzburgern. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt anders ist, weil sie sich in der Liga jetzt auch resultatstechnisch ein bisschen gefangen haben. Aber ich glaube, dass, und das ist jetzt irgendwie hart, aber ich glaube, dass ein X das höchste der Gefühle ist. Und wenn die Salzburger schon ein bisschen totgeredet werden, dann sind sie international für Überraschungen gut.
Ja, also dann gehen wir noch zum Abschluss auch noch hier eine prozentuale Siegchance.
Ja, ich sage 50.
Ich gehe ein bisschen höher rein und sage 60, weil also die Goethe Eagles, die müssen es einfach trotzdem schlagen. Also das muss der Anspruch sein von Red Bull Salzburg und ich glaube, es wäre nicht schlecht. Ich will eigentlich nicht über die UEFA 5-Jahres-Wertung sprechen, aber...
Nein, das sparen wir uns auf. Aber da warten wir ein bisschen...
Aber trotzdem wäre es mal leiwand, wenn sie ja ein paar Punkte holen, alle miteinander. Also am Donnerstag, wir hoffen, ihr seid gut vorbereitet. Am Donnerstag natürlich das Warm-up auf Kanal Plus, auf TikTok und auf Instagram und dann Live-Übertragung startet um 18 Uhr, Sturm Graz empfängt Nottingham Forest. Du kommentierst mit
Johnny Ertl. Johnny und Johnny sind am Start. Wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid. Schaltet ein, haben sehr viel vorbereitet für euch.
Perfekt, danke. Also zum Abschluss nochmal die Aufforderung an euch. Gebt auch hier die prozentuale Siegchance von Sturm, Rapid und Salzburg in die Kommentare ab. Wir sagen danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal bei Europa Cup.
Ciao, ciao.